Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute mit dem Titel Mein Weg zur Natur-Urkraft. Das ist ein Wortspiel und wie ihr vielleicht schon ahnt, geht es um Wege, geht es um Urkraft, geht es um Kraft, geht es aber auch um Natur und Wildnis. Diese Folge heute ist sehr, sehr dicht und es ist mir gar nicht leicht gefallen, gut zu beschreiben, worum es eigentlich geht. Aber ich versuche dir mal ein paar Stichworte zu geben. Was führt eine junge Frau, die in Bayern aufgewachsen ist, nach Italien? Nach Südtirol ins Trentino? Wie funktioniert eigentlich Naturcoaching? Und wir machen sogar einen kleinen Ausflug in die Richtung der Frage, was ist eigentlich unsere erste Natur? Also es wird auch ein bisschen philosophisch. Wir als Menschen, wir reden darüber, warum jede Wand auch eine Tür sein kann. Und wir reden darüber, wie sich eigentlich so etwas wie Berufungskraft anfühlt. So, und nach diesen Fragen, die dich vielleicht schon ein bisschen neugierig gemacht haben, erzähle ich dir mal oder verrate ich dir, mit wem ich heute spreche. Es ist mir eine große Freude, dass du heute das Gespräch mit Lauretta Rodat anhören kannst. Sie ist studierte Sozialpädagogin, hat viele Jahre in diesem Beruf auch angestellt gearbeitet. 2019 hat sie sich nebenberuflich selbstständig gemacht als Wildnispädagogin und seit 2023, also noch gar nicht so lange, bietet sie auch Naturcoachings an, unter anderem mit den Methoden der systemischen Erlebnis- und Naturtherapie. Und darüber wirst du auch einiges erfahren, aber eben auch sehr, sehr viel mehr. Ich habe diesen Podcast nicht umsonst genannt, Mein Weg zur Naturkraft. Es geht wirklich um Wege und es geht um den Weg von Lauretta, der aber für uns ganz exemplarisch sein kann. Also einiges davon kann auch auf dich zutreffen, auch wenn du vielleicht nicht von Bayern nach Italien gehst und wenn viele andere Sachen vielleicht auf dich auch nicht so zutreffen. Aber ich glaube, da sind viele exemplarische Sachen dabei. Also wir schauen uns den Weg an und zwar zunächst erstmal in ihr Sehnsuchtsland. Wie kommt sie denn wirklich dahin? Und in dem Zusammenhang, und das ist ganz interessant, sprechen wir auch über Kultur, über Identität, auch über so Sachen wie Zweisprachigkeit. Und was ist die Sprache, wenn man nicht in seinem Ursprungsmutterland wohnt? Wie träume ich denn? Und was ist meine Gefühlssprache? Also sehr, sehr spannend. Dann der Weg von Lauretta durch eine Art Riss in ihrem Leben und wie sie aus diesem Riss herausgekrabbelt ist oder was der gemacht hat mit ihr, um wirklich auf den Weg zu ihrer Kraft, zu ihrer Berufungskraft zu kommen. Und natürlich auch der Weg nicht nur zu ihrer Liebe zur Natur, die hat sie schon immer gehabt, sondern den auch wirklich mehr und mehr zu ihrem Beruf zu machen und auch immer mehr diese Leidenschaft für die Natur und für die Wildnis einfach in ihr Leben reinzuholen und das wirklich zu leben. Und nicht zuletzt auch ihr Weg zu diesem Gefühl als Frau, die derzeit ohne feste Partnerschaft lebt, sich komplett vollständig zu fühlen und sich selber halten zu können und aus dem heraus natürlich dann auch offen zu sein für alles Weitere. Also, ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Und als kleine Vorankündigung, so ab der Hälfte der Zeit, wenn wir über das Naturcoaching sprechen, da gibt es auch zwei ganz konkrete Übungen oder wo du einfach was für dich selber ausprobieren kannst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude, gute Erkenntnisse und auch gute Unterhaltung bei unserem Gespräch. Los geht's! Danke, Lauretta, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir und den Zuhörenden über dein Leben und über deinen schönen Beruf zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre.
Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du mir nämlich genau zu meinem Podcast, aber auch zu Social Media, zu Insta, einfach so ganz spontan mal ein ausführliches Feedback gegeben hast, bei dem ich mich so ganz und gar gesehen und verstanden gefühlt habe. Hast du solche Rückmeldungen, die so wirklich die Leute erreichen, hast du das mal irgendwo geübt oder konntest du das schon immer? Du bist vielleicht ein Naturtalent?
Ja, spannende Frage. Also ich erinnere mich tatsächlich noch ganz genau an den Moment, wo ich einen Podcast von dir gehört habe und da in der Sonne auf dem Stein an einem Stock geschnitzt hatte. Und dann, ja, habe ich mich gefühlt, dir da ein Feedback zu geben. Also ich glaube tatsächlich, dass es in meiner Natur liegt, Menschen gut spiegeln zu können. Also weiß ich jetzt nicht, ob Naturtalent vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber in der Tat habe ich gemerkt, dass ich das irgendwie gut kann und Menschen einfach gut widerspiegeln kann, sowohl in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Fragilität. Und ich habe da schon öfters drüber reflektiert, hingespürt und ich glaube, dass eigentlich diese Fähigkeit, das Gegenüber zu spiegeln, darin entspringt, in meiner Liebe zum Lebendigen. Eigentlich. Das heißt, egal ob es um einen Menschen geht, eine Pflanze, einen See, ein Tier, also ich habe auch schon ein Liebeslied an einen See geschrieben. Also da ist so viel Liebe in mir und dadurch kann ich einen liebevollen Blick auf alles Lebendige und auf das Leben selbst werfen. Und ich glaube, das ist es. Ja. Es geht noch ein bisschen mehr als Empathie, glaube ich, ist es.
Steigen wir mal ein, so ein bisschen, was sich vielleicht schon manche gefragt haben. Du heißt Lauretta, du arbeitest im Trentino, sprichst aber akzentfrei Deutsch. Der Name Lauretta, der klingt ja schon so herrlich italienisch. Du bist aber in Bayern geboren. Wie ist es denn zu diesem Namen gekommen?
Ja, das ist, das fragen mich viele, auch weil, da muss ich ganz kurz eine, oder möchte ich gerne eine Klammer aufmachen. In Deutschland wurde ich als Kind und werde ich immer noch von meinen KindheitsfreundInnen und auch von meiner Familie Laura genannt, weil Lauretta für ein kleines Mädchen doch ziemlich streng klang irgendwie so, Lauretta. Mhm. Und mit 18 habe ich dann beschlossen, mich Lauretta nennen zu lassen tatsächlich und nicht nur Laura. Und in Italien ist es genau anders, weil Lauretta ist eigentlich die Verniedlichungsform von Laura. Okay. Deswegen nennen mich viele trotzdem Laura, weil sie denken, dass ich eigentlich Laura heiße und nicht Lauretta. Ganz lustig. Also genau, andersrum. Ich habe diesen Namen meiner Herzensoma Elisabeth zu verdanken. Sie ist meine Oma mütterlicherseits, ist zwar nicht mehr physisch hier, ist aber komplett in mir drin und um mich herum. Und sie hatte schon immer so ein Faible für Italien, wollte damals auch tatsächlich, man möchte es gar nicht glauben, in Südtirol leben. Und ich lebe ja doch in der Nähe von Südtirol. Mhm. Ihr Mann hat aber nicht ganz mitgezogen und dann sind sie doch in Deutschland geblieben. Meine Eltern wollten mich tatsächlich Laura nennen und sie sagte, nee, das ist zu banal. Die muss Lauretta heißen. Und so ging es dann, dass ich Lauretta mit zweiten Namen Patricia heiße. Und das war damals überhaupt nicht irgendwas geplant, dass ich in Italien leben sollte oder so. Also es ist wirklich ein reiner Zufall, wenn man so möchte.
Sag mal, weißt du, warum deine Oma irgendwie so einen Bezug zu Italien hatte? Hast du da Geschichten gehört?
Also Geschichten, sie sind natürlich, weiß man ja so in den 60er Jahren so, das war ja auch so der Gardasee und alles, das war ja ein ziemliches Urlaubsziel, also schon daher. Und sie hat einfach auch so ein sonniges Wesen und liebte auch tatsächlich einfach auf die italienische Küche, das muss man schon dazu sagen.
Ja, und ich auch.
Ja, aber wirklich, also das ist ja auch wie bei mir. Ich weiß bei mir auch nicht, weil das Lustige ist, das hat zwar jetzt nichts mit dem Namen zu tun, aber trotzdem ist es spannend, dass mein Urgroßvater Sizilianer war. Carlo Dino.
Ja.
Und man weiß nichts mehr darüber und wir haben keine Ahnenforschung betrieben. Aber ich werde mit Sicherheit in Sizilien und auf der Welt verteilt wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Verwandten haben, die italienisches Blut in ihren Venen haben. Und ich bin tatsächlich bis dato die einzige aus meiner ganzen Sippe, die so dieses italienische Leben voll und ganz eigentlich von recht Kind an so gelebt hat. Es ist ganz spannend.
Ja, da sind wir eigentlich schon bei meiner nächsten Frage. Ne? Du lebst ja tatsächlich schon seit langem in Norditalien. Und erstmal vielleicht nochmal, du hast mir so eine hübsche Geschichte erzählt, dass du schon als kleines Mädchen irgendwie so eine besondere Beziehung hattest oder vielleicht sogar eine Idee, da mal zu sein.
Ja, also natürlich, es war sowieso, kannte ich Italien, weil wir sind natürlich auch nach Italien im Urlaub gefahren. Also ich bin da so, als ich, was weiß ich, 6, 7 Jahre alt war, so ab der Zeit. Und wir hatten meistens einmal im Jahr haben wir uns das geleistet und sind in die Toskana gefahren. Wie so viele Deutsche. Und da habe ich sofort Feuer und Flamme war ich und habe vor allen Dingen die Sprache, die hat mich total fasziniert, obwohl ich sie ja gar nicht konnte. Und ich habe dann, also wenn wir einkaufen waren, dann war ich da an der Frischtheke mit meinem Buch, das ich meistens gar nicht aufgemacht hatte mit dem Wörterbuch, weil ich wollte natürlich so rüberkommen, als ob ich das gut kann. Und habe dann da den Schinken bestellt und was weiß ich nicht alles. Also so ganz kleine Sachen. Und meine Mutter hatte mir tatsächlich nach einigen Jahren, als ich dann in Italien war, hat sie mir gesagt, du, ich werde es nie vergessen, wir waren da mal an so einer Anhöhe in der Toskana bei Montaione und du hast es so über die Hügel geguckt und hattest gesagt, Mama, hier werde ich eines Tages leben. Und tatsächlich war es so. Ich habe in der Toskana gelebt. Das war meine erste Etappe mit ungefähr 20 oder was oder 21 bin ich da runtergezogen. Und insofern hat sich das dann tatsächlich bewahrheitet. Aber diese Frage, warum das alles so ist, das weiß man natürlich nicht. Aber ich weiß, dass es eigentlich sehr schnell eine Suche danach war und es hätte kommen können, was gewollt hätte. Ich wollte da einfach hin.
Ja, und man kann es ja auch nicht immer erklären. Es gibt offensichtlich eine tiefe Sehnsucht und der bist du gefolgt. Wie kam es denn nun wirklich dazu, also dass du jetzt hier wohnst in Norditalien? Nimm uns mal ein bisschen mit rein in dein Leben. Wann ist
Also,
Lauretta nach Italien gekommen und warum?
nachdem ich in der Toskana war, bin ich wieder zurückgezogen in meine Studiumsstadt nach Nürnberg und habe aber gemerkt, ich irgendwie, boah, ich muss wieder eigentlich nach Italien. Also ich habe gemerkt, da ist jetzt schon ein Teil Wurzel irgendwie so. Also und dann habe ich mich in einen Chat eingeschrieben, was damals Chat, oh Gott, das war ja der Wahnsinn. Das ist ja heute vollkommen normal. Damals war das schon irgendwie für mich fast transgressiv. Und dann, weil ich wollte in Kontakt bleiben mit Menschen, mit italienischen Menschen, das war ein italienischer Chat. Und dann habe ich da ich mache es jetzt kurz auch wirklich, das kann kein Zufall gewesen sein, in diesem ganzen Meer an Menschen einen Trentiner kennengelernt, also einen Mann aus Trento. Und wir haben uns dann wirklich irgendwann so Blind Date Art mäßig getroffen und das hat dann natürlich, also das war dann sofort so. Und habe mich sehr verliebt und aus dieser Liebe ist dann eine 10-jährige Beziehung entstanden tatsächlich. Also das
Wow.
ist langjährigste Beziehung in meinem Leben bisher gewesen. Und das heißt, es war sowohl die Liebe zum Land als auch die Liebe zu diesem Mann, die mich hierher gebracht hat ins Trentino. Ich habe allerdings nach meinen Erfahrungen, die ich da gemacht hatte in der Toskana, habe ich dann gesagt, so, ich komme jetzt hierher und will aber mein eigenes Leben aufbauen. Und habe damals dann 2009 auch meine Anstellung gefunden und habe auch mir eine Wohnung alleine genommen, um einfach meine ersten Schritte in meine italienische Unabhängigkeit zu machen. Ich bin aber eine Weltenbummlerin in dem Sinne, dass ich wirklich zwischen Südtirol und Trentino hin und her pendel, tagtäglich eigentlich fast. Und das kann man sich von außen vielleicht nicht so gut vorstellen. Deswegen würde ich da auch ganz kurz einfach nur die Information beigeben, dass Südtirol und Trentino zwar eine Region zusammen sind, aber zwei unterschiedliche autonome Provinzen mit zwei unterschiedlichen Sprachzusammensetzungen, unterschiedlichen politischen Systemen, unterschiedlichen Kulturräumen auch. Also Südtirol ist einfach so doch in weiten Teilen noch das Verlängerte, oder noch, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist so ein bisschen der verlängerte Teil von Österreich. Und Trentino ist für die Südtiroler, beginnt Italien in Trentino. Also nur, also für die meisten, ja, nicht für alle. Ich möchte hier gar nicht so über den Kamm scheren alles, aber das heißt, ich fahre über eine Sprachgrenze drüber, wenn ich von meinem Wohnort in meine nach Bozen fahre, wo ich meine Anstellung habe. Und das ist unheimlich spannend.
Ja, also ich wusste das auch lange nicht, weil, also bevor ich irgendwie, ja, ich bin auch mal irgendwie früher an Gardasee gefahren, klar, ne, und so. Aber mir war das gar nicht klar, dass es eben in Italien auch noch eine Region gibt, die ja deutschsprachig ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ein ganz schöner Mix, weil es ist nicht einsprachig, sondern es ist sogar, oder noch nicht mal zweisprachig, sondern Südtirol ist dreisprachig. Wir haben
Ja.
Italienisch auch noch im Grödnertal. Und es variiert natürlich. Also in Bozen ist der Bärenanteil italienischsprachig tatsächlich. Und wenn man dann rausgeht in die Täler sozusagen und auf die Berge, dann ist man eher im deutschsprachigen Bereich in der Regel. Aber ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Und da tut sich auch, ich bin ja da jetzt schon seit 14 Jahren, arbeite ich dort und da hat sich auch vieles getan in den 14 Jahren.
Sag mal, wie fühlst du dich, also als was fühlst du dich eigentlich jetzt so von der Identität her?
Gute Frage. Das ist die Frage, wer bin ich und wie viele? Also, ja, es ist sehr schwierig, darauf zu antworten tatsächlich, weil ich fühle mich irgendwie alles. Ich fühle mich in meiner Wurzel sehr deutsch, das schon. Also allein sprachlich, auch wenn ich sehr gut Italienisch spreche und schreibe, ist es trotzdem einfach allein schon grammatikalisch in meiner Sicherheit bin ich ganz klar in der deutschen Sprache verankert. Aber zum Beispiel ist die italienische Sprache auch meine Liebessprache geworden. Ich seit sozusagen seit, was weiß ich, 15 Jahren oder was, oder noch länger, waren meine Lieben immer italienisch.
Ja, na
Und
logisch, dann
auch
hast du da
wenn
auch mehr
ich,
geübt, ne?
ja, und wenn ich Tiere sehe, wenn ich mit Tieren bin oder mit Kindern, dann kommt mir hier das Italienische, das ist meine
Ja.
Liebessprache irgendwie so ein bisschen geworden.
Ja, spannend.
Wenn ich träume oder wenn ich spreche, weiß ich nicht mehr, ob das Deutsch oder Italienisch ist, das kann ich nicht sagen. Wenn ich Ich spreche manchmal auch mit mir alleine, wenn ich irgendwelche Gedanken gerade habe. Und das ist ganz oft, ist das Italienisch.
Ja,
Also,
wahrscheinlich vermischt es sich auch, ne?
ja, es
Ist
vermischt sich und Zweisprachigkeit ist ja auch nichts Statisches. Das ist was immer. Wenn ich jetzt 2 Wochen in Deutschland bin, dann merke ich schon, dass mir das Italienische fehlt, aber dass auch die Geläufigkeit in der italienischen Sprache schon, das merke ich ganz, 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 ganz leicht wieder nachlässt. Genauso wie andersrum, wenn ich jetzt total eintauche, wenn zum Beispiel, wenn ich in die Toskana runter oder bei Bologna bin oder so, dann und da 2 Wochen oder eine Woche bin oder 5 Tage, dann merke ich richtig, wie das Deutsche weiter weg ist.
Ich sag mal, ich könnte jetzt noch einiges erzählen über Identität, finde ich auch spannend. Ich habe ja sozusagen eine Ostsozialisation, also in der DDR geboren und habe mich viel damit befasst, eben in meinem Studium. Und wenn ich heute so ein bisschen überlege, wer bin ich, ne, würde ich sagen, ich bin eine Ostdeutsche. Also bin ich und merke ich auch sofort, wenn ich mit Leuten spreche, was die für einen Hintergrund haben. Ich könnte es gar nicht immer genau sagen. Manchmal hat es sogar tatsächlich zum Teil mit sprachlichen Sachen zu tun. Also es ist einfach spannend, das zu
Ja,
beobachten, wie das auch sich verändert immer wieder.
genau, ich glaube, das ist einfach auch das Schöne daran, dass es eigentlich uns lehrt, finde ich, die Realität von Identitäten lehrt uns, wie wenig statisch Identität ist.
Genau, sondern
Und
wirklich
das
auch immer
immer
mit
mehr
Erfahrung.
zuzulassen, im Fluss zu sein mit der eigenen Identität, die sich einfach immer wieder auch verändern darf. Das ist einfach wohltuend, ne,
Ja.
gesund.
Wir gehen mal einfach weiter in deinem Leben. Du hast es jetzt, ne, gesagt, du bist durch die Liebe dorthin gekommen, hast im Grunde genommen dort, glaube ich, dann auch relativ bald eine sehr schöne Arbeitsstelle gefunden, ne, wo du auch einiges ja, für dich umsetzen konntest, wo du zufrieden warst. Und dann ist vor ein paar Jahren, hast du mir erzählt, so eine Art Riss durch dein Leben gegangen. Der hatte was mit dem Beruf zu tun, aber irgendwie auch privat und hat dir dann in Folge ganz viel Klarheit gegeben, aber natürlich, ja, also hat Kraft gekostet, aber hat dir Klarheit gegeben, so für eine Entscheidung. Du hast im Gespräch hast du gesagt, das war so meine Berufungskraft. Magst du uns darüber ein bisschen erzählen? Vielleicht, was kannst du anderen raten, die was Ähnliches erlebt haben oder gerade erleben?
So zu diesem ganzen Thema, was es mit dir gemacht hat und deine Berufung.
Ja, also vielleicht einführend, es waren sozusagen zwei Risse in wenigen Jahren eigentlich. Ich bin einfach irgendwann an einen Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, so, irgendwo brennt es hier an mehreren Ecken und Enden. Alles kann ich nicht zugleich löschen. Und dann habe ich mich erstmal um die eine Sache gekümmert. Die eine Sache war tatsächlich ein Riss in meiner Anstellung, weil praktisch durch eine interne Umstrukturierung von der vertikalen Hierarchie in eine horizontale Hierarchie tatsächlich meine bis dahin in 8 Jahren aufgebaute Identität, berufliche Identität in großen Teilen, die musste ich einfach mal von heute auf morgen loslassen.
Ja.
Und das war schon traumatisch, einfach weil ich sie wieder neu erfinden musste. Natürlich wäre die vielleicht logischste und unter gewissen Aspekten auch leichteste Lösung gewesen oder Option gewesen, einfach auszusteigen, zu sagen, ich suche mir einen anderen Job, hätte ich machen können. Habe ich aus verschiedensten Gründen nicht gemacht, auf die ich jetzt nicht alle eingehe, aber ja, mir kommt so der Satz, den habe ich auf Italienisch tatsächlich das erste Mal gehört, ogni muro è una porta. Und das heißt, jede Wand ist eine Tür.
Okay.
Und an dem Satz bin ich, den habe ich vor ein paar Jahren gehört und irgendwie bin ich da hängen geblieben, weil da so viel Weisheit drin ist und das hat für mich mit dem Riss zu tun. Also das heißt, in dem Moment war wirklich das Gefühl, als ob ich gegen eine Wand rennen würde, sozusagen, ja. Also ja, Trauma halt. Also für mich war es traumatisch, weil ich einfach von heute auf morgen meine Orientierungspfeiler in meiner beruflichen Identität einfach mal verloren habe.
Ich mache mal ganz kurz für die Zuhörenden einen kleinen Einschub, um dich einfach nochmal zu bestärken, dass auch so ein beruflicher Wandel oder zum Beispiel arbeitslos werden, weil einfach berufliche Identität, also ist schon auch ein wichtiger, großer Teil. Und warum darf man das Trauma nennen? Ne? Also da würden ja manche sagen, da kommen hier, ne? Ist ja kein Autounfall, das Leben geht weiter. Nee, etwas als traumatisch erleben hat damit was zu tun, dass ich das Gefühl habe, komplett die Handlungsfähigkeit verloren zu haben, ohnmächtig zu sein und mit etwas konfrontiert zu sein, ja, was ich nicht beeinflussen kann. Und meine komplette Sicherheit ist weg. Ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt. Und vielleicht dann für Menschen, die zuhören und sowas schon mal erlebt haben, dann kann es vielleicht ein bisschen Klick machen zu verstehen, okay, ja, das ist schon berechtigt, dass ich so doll irritiert davon war. Ja? Also auch wenn ich mir jederzeit einen anderen Job, ne, hätte besorgen können oder wenn es sehr gut weitergegangen ist. Okay, jetzt.
Ja, du warst auf dabei. Jeden Fall. Ich persönlich finde auch immer, nicht ich von außen entscheide, was ein Trauma ist, sondern das Gefühl eines Menschen entscheidet, ob es traumatisch ist oder nicht. In meiner Struktur, so wie ich innerlich und äußerlich aufgestellt war, in dem Moment war es traumatisch. Punkt. Das habe ich natürlich auch erst ein bisschen später begriffen, weil erstmal waren da auch meine Anteile am Werk, die gesagt haben, naja, komm jetzt, also jetzt tun wir nicht so und Dings und so und bla. Und irgendwann habe ich dann aber schon gemerkt, natürlich auch in Gesprächen mit Therapeut, mit Supervisor, mit anderen Freunden und Freunden, Kollegen, dass das nicht so ganz ohne war und dass es schon für mich berechtigt ist, einfach zu sagen, das hat verdammt wehgetan. Und der Moment einfach, um nochmal ganz kurz auf diesen Satz zu kommen, mit dieser Wand, ja, die Tür ist, dieses gegen die Wand laufen, ist irgendwie in dem Moment, du bist vollkommen irritiert, du hast überhaupt nicht damit gerechnet und alle Verhaltensstrategien, die du bisher hattest, die sind irgendwie nicht mehr sinnvoll in dem Moment.
Genau, das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Besonders schwierig ist es, wenn so etwas auf mich zukommt, so quasi wie aus dem Nichts, so ein bisschen wie aus dem Hinterhalt, ne? So ein Überfall.
Genau, genau. In meinem Fall hat es natürlich auch nochmal andere Anteile in mir und Wunden in mir. Das passiert ja ganz schnell dann, ne? Dass man dann was erlebt, was einen schon wieder ankratzt an anderen Stellen, die auch noch nicht so ganz bearbeitet waren.
Genau,
so.
Das ist nämlich auch der entscheidende Punkt nochmal, um das auch nochmal ein bisschen zu erläutern, warum es passieren kann, dass eine nach außen okay Geburt, wo die Ärzte, die Hebammen sagen, Mensch, also das war leicht in 4 Stunden, ne, dein Kind geboren, es gab keine Intervention, es war alles gut und die Frau empfindet es ganz anders, weil vielleicht etwas passiert ist in dem ganzen Rahmen, ein Auslösereiz, irgendwas, sei es, sie war eine halbe Stunde alleine, weil alle gedacht haben, sie kommt klar, und sie hat sich komplett alleine gelassen gefühlt mit diesen überwältigenden Lebenserfahrungen. Das heißt, wenn es anknüpft, das sagtest du ja gerade eben, an etwas, an eine Erfahrung, die schon mal sehr tiefgreifend und vielleicht eben traumatisch war, dann wird die quasi gleich miterlebt. Das heißt, es kann eben passieren, dass äußere Dinge, die wo andere sagen, nur, ja, nicht schön, ne, hatte ich auch schon mal, aber eine tiefere Erfahrung machen. Aber lass uns mal nochmal kommen tatsächlich zu dem, dass du sagst, es war im ersten Moment sehr, sehr unangenehm. Es hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Es gab einen Riss durch mein Leben. Ich stand vor einer Wand, die dann zu einer Tür wurde.
Ja, genau. Also
was ist da passiert? Erzähl.
Dieser Kontaktmoment, tatsächlich, also wenn man sich es bildlich vorstellt, ich spüre mich selber in dem Moment, wo ich gegen die Wand renne. Das ist halt so. Ich spüre mich vielleicht jetzt in dem Fall im Schmerz, aber ich spüre mich. Und es ist auch dieser Aufprall, bringt mich dazu, instinktiv, da muss ich gar nicht viel nachdenken, meine Selbstheilungskräfte und meine Urkräfte wieder aufzustehen, zu mobilisieren, zu aktivieren. Das geht von einen Moment auf den anderen eigentlich. Also jetzt in meinem Fall habe ich natürlich schon meinen Moment gebraucht, um da wieder mich aufzudrappeln. Und insgesamt der Prozess, das möchte ich vielleicht auch nochmal mitgeben, der Prozess, der hat Jahre gedauert. Also meine neue Identität aufzubauen. Die ganzen Anteile, die da in mir total hysterisch waren, wieder zu beruhigen, ihnen wieder Sicherheit zuzusprechen. Ich durfte mich neu erfinden auch. Ich durfte mich neu entdecken. Das heißt, ich durfte so ein bisschen wachsen, wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Und deswegen bin ich sage nicht rückwirkend, boah, Gott sei Dank ist mir das passiert, aber ich sage rückwirkend, danke, dass es mir passiert ist. Weil es für mich ein Lernmoment war und weil dadurch ganz, ganz vieles in Bewegung gekommen ist, ich ganz viel Altes loslassen durfte, um dann Neuem wieder Raum zu geben. Und das war tatsächlich, wie du es genannt hast oder vom Vorgespräch noch rausgezogen hast, die Berufungskraft, wie ich die jetzt mal nennen möchte.
Das heißt, diese eine Erschütterung hat im Grunde genommen dazu geführt, dass du dir andere Lebensbereiche auch noch mal genau angeguckt hast und Veränderungen vorgenommen hast, kann man das so sagen?
Ja, also nachdem ich das dann irgendwie so einigermaßen wieder wusste, wo oben und unten und links und rechts ist in meiner Arbeit, hat dann natürlich, wie es ja immer im Leben so ist, die Sachen, die losgelassen werden müssen, die fangen dann irgendwann wieder das Klopfen an, bis man sie nicht losgelassen hat. Und das war damals meine Partnerbeziehung. Das heißt, das war dann auch nochmal ein langer, schwieriger Prozess für mich. Also ich kann nicht sagen, ob schwieriger oder leichter, weil es ist alles sehr visceral, sehr tief gewesen. Aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz zentraler Aspekt in meinem Leben, weil es eigentlich ein Ja zu mir sagen war. Im Moment, wo ich wirklich den Mut hatte zu sagen, so, jetzt wende ich mich ganz mir zu und wende mich einem Menschen, den ich tatsächlich liebe, ab. Das war ein riesen Kräfteakt für mich. Und ich bin so stolz immer noch, dass ich das gemacht habe. Und das hat gar nichts eigentlich, in einer gewissen Hinsicht hat es gar nichts mit diesen Menschen zu tun, den ich da verlassen habe, sondern es hat mit mir zu tun. Natürlich waren da Beziehungen, bla bla bla, ist ja alles sehr, sehr, sehr komplex. Aber letzten Endes runtergebrochen war das für mich wie eine Neugeburt.
Ich muss die ganze Zeit auch denken, weil du gesagt hast, ne, jede Wand ist eine Tür, muss ich irgendwie an Harry Potter denken. Die laufen da ja auf dem Bahnsteig 13,5 oder wie auch immer der heißt, laufen die ja so gegen eine Wand, müssen ja glauben und den Mut haben, dass die dann wirklich da ankommen in der anderen Welt. Also es ist eben auch ein bisschen wie Magie, weil wer es nicht glaubt, der bleibt da stehen.
Gefühlt ist es ein Gewinn an Freiheit. Also der Satz auch, hinter deiner größten Angst steht deine größte Freiheit, den kann ich persönlich hundertprozentig unterschreiben. Das heißt nicht, dass ich immer zu jedem Moment in meine Angst reingehen muss und sollte, aber ich weiß, dass wenn ich diese Angst irgendwann, in welchem Moment auch immer, schaffe zu überwinden und dahinter zu gucken, dass ich dann wieder einen Wachstumsschub mache. Das ist ein Naturgesetz aus meinem Empfinden, aus meiner. Ja. Ne, die Frage ist immer, wann bin ich bereit dazu? Wann ist alles stimmig, dass ich diese Angst anschauen kann?
Kommen wir mal zu deinem Herzensthema, und das ist Natur.
Ja.
Wie hast du denn deine besondere Verbindung zur Natur bemerkt und wie macht sich das heute bemerkt? Also wie begann das?
Also bewusst begonnen, es ist schwer zu sagen, es sind so schleichende Prozesse. Meine ersten, ich glaube, 3 Lebensjahre ungefähr oder 4, bin ich sehr stark im Naturkontext aufgewachsen. Also meine Eltern waren sozusagen fast Selbstversorger, hatten einen Bauernhof mit auch Tieren. Und wir hatten ganz viele Menschen auch immer ums Lagerfeuer rum. Wir hatten viel Besuch, wir hatten viel Garten, viel Wildes. Natürlich kann ich das, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, also an fast gar nichts, aber ich spüre, dass das vollkommen überhaupt in all meinen Zellen drin ist, weil ich auch unbewusst eigentlich genauso ein bisschen Elemente davon wieder hinsteuere. Also nicht an diese Form von Leben, aber das ist sehr tief verankert. Und meine Eltern, ja, haben mich wirklich auf eine wundervolle Art und Weise auch immer wieder in Naturräume gebracht. Wir waren ganz, ganz, ganz viel in der Natur. Ich bin mit Pferden aufgewachsen und mit vielen Tieren generell. Und das prägt einen einfach wahnsinnig. Also ich habe viel draußen Zeit gehabt. Und da, glaube ich, haben sich schon ganz viele Nährböden da angelegt in mir, auf dass es dann sich das aufbauen konnte, diese Verbindung zur Natur. Sicherlich hat sie sich durch die berufliche Ausrichtung dann nochmal richtig verstärkt, vertieft und erweitert.
Nun hast du ja diese besondere Beziehung, die wahrscheinlich dann auch gewachsen ist. Also, ne, du schilderst das auch so, das kann ich sofort nachvollziehen. Auch als Kind nehme ich das ja gar nicht als was Besonderes wahr. Ich glaube wirklich, dass Kinder auch quasi von alleine so eine, ja, gar nicht so eine große Trennung machen, ne, zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen, sondern das ist alles lebendig. Ich kann mich noch gut erinnern, wie unser jüngerer Sohn im Alter von, ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht 3 oder 4 völlig mal ausgerastet ist, weil wir bei uns hier wir haben so eine kleine Terrasse und da war am Ende davon, sozusagen von unserem kleinen Grundstück, ein ziemlich oll aussehender Holunder. Also der war wahrscheinlich ans Ende seiner Lebenszeit gekommen. Also es war eigentlich wirklich nur noch so ein verlaustes Ästewirrwarr. Wir haben den jedenfalls rausgenommen. Beziehungsweise wir haben ihn erstmal sozusagen irgendwie abgehackt oder irgendwas und dann wurde der auch ausgebuddelt. Und als Julian das sah, ist der wirklich ausgerastet. Also der ist fix und fertig und war sozusagen, als hätten wir einen Menschen umgebracht. Das ist gemein, das kann doch nicht sein und war wirklich, wirklich. Und wir hatten noch einen, den haben wir dann stehen gelassen. Der hat sich dann auch wieder zu sagen, der war nicht ganz so, also es waren auch mehr Büsche als Bäume. Wir wollten den eigentlich auch wegmachen, weil wir was anderes dahin haben wollten und haben dann gesagt, nee, das können wir ihm nicht antun, der arme Kerl, dass der jetzt nochmal das durchmachen muss. Ne? Also Kinder erleben das irgendwie so als, ja, die spüren da, glaube ich, einfach auch noch mehr und würden das gar nicht als was Besonderes benennen, sondern das ist einfach da. Ne? Und du hast irgendwann, und das ist, glaube ich, eben der Punkt von Erwachsenwerden, dass wir uns auf einmal auf etwas beziehen, was vielleicht schon immer da war, aber jetzt mit Bewusstheit, ne? Also mit Achtsamkeit heranzugehen. Du hast also diese besondere Beziehung nun zu deinem Beruf gemacht. Erzähl uns doch einfach mal, wirklich, wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, was ist denn systemische Naturtherapie beziehungsweise du coachst ja, ne? Also wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Und ja, warum ist das irgendwie hilfreich?
Ja, also systemische Naturtherapie, weil es gibt verschiedene Naturtherapieformen, das muss auch mal gesagt werden. Die systemische Naturtherapie ist praktisch eine spezielle psychologische Therapieform, in der man die Naturräume für den Heilprozess von Menschen nutzt. Ja, das heißt, der Dialog von Mensch zu lebendigen Außen, also der Natur, und diese wechselseitige Wirkung zwischen diesen beiden. Das ist so der Kern, das steht im Zentrum, ja, diese Symbiose nennt sich das. Und da ist eigentlich im Grunde genommen der Gedanke verankert des systemischen Denkens. Also, dass nicht nur die Natur auf mich wirkt, sondern dass ich auch auf die Natur wirke und da ein Dialog entsteht. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig, das einfach ja, im Kopf zu haben, dass das, weil das sind wir gar nicht so gewöhnt, in unserer Gesellschaftsform zu denken, das auch oder wahrzunehmen, dass auch, dass eine Wechselwirkung stattfindet. Jetzt, wie kann man sich das konkret vorstellen, so ein Coaching, wo man so mit solchen Methoden arbeitet aus der systemischen Naturtherapie? Also wie bei einer anderen Therapieform auch, gibt es natürlich, kommt der Klient, die Klientin erstmal mit einem Anliegen. Ich würde sagen, so, also nach meiner Erfahrung ist es häufig grundsätzlich mal so dieses Bedürfnis, einfach mit sich selber in Verbindung zu treten, ja, sich selber mehr zu spüren, die Sinne wieder wach zu kriegen und sich in seiner Essenz zu erfahren. Aber sie kommen natürlich auch mit Themen mal, die mal so auf den Tisch kommen, so was weiß ich, wie Probleme in der Partnerschaft oder auch so eben der berufliche Weg, die Berufung finden oder die berufliche Vision umsetzen. Wie kann ich dann meine Kräfte dafür freimachen? Oder wie kann ich meine Kinder loslassen? Die sind größer geworden. Wie kann ich da mit umgehen? Oder mein Körper, gerade bei Frauen sehe ich es auch viel, so mein Körper im Alterungsprozess. Wie kann ich den annehmen? Genau. Und das sind dann so Themen, die dann halt im Anamnesegespräch dann geklärt werden, also wo einfach auch der Auftrag geklärt wird an den Therapeuten, wie eben im anderen Therapiekontext
Ich darf
eigentlich
mal
meistens
dazwischen
auch.
fragen. Das heißt, jemand hat dich irgendwie entdeckt über deine Homepage oder über irgendwo oder hat gehört, ne, die Loretta, die macht da sowas Interessantes. Und dann telefoniert ihr, klärt erstmal, worum es geht.
Ja, also
Und
es
dann
kommt
geht ihr in die
was.
Natur oder wie?
Ja, genau. Also es kommt darauf an, woher ich den Menschen jetzt kenne. In meinem Fall sind es meistens eigentlich Menschen, die mich über andere Kontexte kennen, vor allen Dingen, weil ich mache ja auch Seminare und so weiter. Und
Ja.
wenn die mich da kennen und merken, okay, boah, mit der kann ich irgendwie das vorstellen, kann ich mir vorstellen, weil der kann ich vertrauen, dann melden die sich und dann, ja, entweder wir machen das telefonisch aus oder man trifft sich mal kurz auf einen Kaffee, einfach nur mal, um abzustecken, okay, um was geht's eigentlich, ja?
Um was geht's eigentlich?
Und dann kommt aber schon das Anamnesegespräch. Also das ist dann auch nochmal der wichtigste Moment, wo beide Seiten nochmal entscheiden können, okay, passt das jetzt? Ist es stimmig? Will ich das als Therapeutin? Kann ich das halten? Und will das auch der Klient nach dem, was wir besprochen haben?
Ich frage nur tatsächlich so praktisch nach, weil ich mir eben vorstelle, ein Anamnesegespräch, wo man sich vielleicht auch ein paar Sachen aufschreibt. Also ich mache das zumindest im Vorgespräch oder auch am Beginn. Schreibe ich mir Sachen auf. Das ist sicherlich beim, weiß ich nicht, beim Spazierengehen oder auf einer Wiese nochmal ein bisschen anders.
Also das Anamnesegespräch ist tatsächlich dann, kommt immer darauf an. Ich mache es gerne auch draußen. Aber wenn es zum Beispiel jetzt im Winter oder so und es ist draußen schon kalt, dann hole ich den Kunden, den Klienten einfach gerne auch in seiner Komfortzone ab und biete ihm einfach innerräumlichen Schutzraum an. Dann geht es danach raus. Aber auch das Anamnesegespräch, wenn, ja, da sind auch schon Fragen dabei, die natürlich auf Naturraum eingehen. Also da geht schon auch so, welchem Element man auch einfach nahe ist oder wie man Naturräume erlebt, was einem einfach auch gefällt, wo man Resistenzen hat und so weiter. Und dann nach dem Anamnesegespräch geht es eigentlich sofort gleich raus in die Natur.
Pass auf, ich mach das mal, ich breche das mal ganz, ganz, ganz einfach runter, also um es mir wirklich vorzustellen. Sagen wir mal so, ich stehe, wie ich vor 2 Jahren stand, vor der Frage, soll ich denn meine Halbtagstätigkeit, ne, die mir Freude macht, soll ich die ganz und gar aufgeben, um völlig selbstständig zu werden? So etwas sozusagen, wo ich merke, da zieht es mich hin, das will ich vielleicht schon eine ganze Weile, aber ich bin so unsicher. Dann fragst du mich im Vorher, also klar, klären wir das, ne? Also ich möchte vielleicht eine Klarheit haben und dann sage ich, ich liebe Wasser oder Bäume oder Feuer. Wie kriegst du denn raus? Also was passiert denn dann?
Ja, vorab muss ich jetzt sagen, dass ich jetzt natürlich mein Verständnis hier und meine Vorgehensweise erzähle. Du
Ja.
kannst dann drei, vier andere NaturtherapeutInnen fragen und die erzählen dir wieder was anderes. Also für mich ist Anamnesegespräch einmal da, um den Menschen zu spüren. Das heißt, natürlich nehme ich wahr, was er sagt und ich notiere mir das auch. Und ich persönlich lasse mir auch wirklich vieles aus dem Leben erzählen. Und auch, was ihm ihr gefällt, was ihr nicht gefällt in der Natur und so weiter. Und gleichzeitig lasse ich es aber dann auch irgendwo wieder weg, weil ich den Menschen nicht in eine Schublade reinstecken will, sondern gleichzeitig den Menschen auch wieder ganz neu begegnen möchte in dem Moment, wo wir das erste Mal in der Natur sind. Logisch, aber wenn der Mensch mir sagt, er hat ein grundsätzlich einfach ein komisches Gefühl, wenn er im Wald ist, werde ich meine erste Coaching-Einheit vermutlich nicht im Wald beginnen, ja? Also das ist schon eine gute Information für mich, das zu wissen. Oder wenn ein Mensch schon sagt, boah, also mit Regen kann ich gar nicht, dann heißt es für mich nicht, dass wir nicht in den Regen gehen, aber dann heißt es einfach, das gibt mir einfach eine Information, dass ich mal weiß, grundsätzlich, da muss ich dann nochmal hinspüren, ob das dann das Richtige ist, ja? Aber ich versuche trotzdem immer wirklich den Blick ganz offen zu lassen. Ich spüre einfach ganz viel intuitiv beim Anamnesegespräch, das gebe ich zu. Also ich schaue mir das, lese mir das nicht alles immer 10.000 nochmal durch, was in dem Leben von den Menschen passiert ist, sondern das Feinstoffliche, das nehme ich da ganz stark auf. Und das gibt mir die Information, um dann zu schauen, wie möchte ich die erste Coaching-Einheit so mal grundsätzlich im Rahmen planen. Und dann kommt die Coaching-Einheit und dann werden die Pläne natürlich auch mal wieder über den Haufen geschmissen. Und dann ist es ein ständiges Anpassen an diese Beziehung, die da läuft, dieses Beziehungsdreieck zwischen vor allen Dingen Klienten und der Natur, aber auch Klient, Natur und Therapeut. Weil wir sind systemisch. Wir sind zu dritt, in Anführungszeichen, wenn man die Natur jetzt mal als eine Einheit betrachtet, sind wir zu dritt unterwegs.
Ich hake mal ganz banal und frech mal nach. Ja? Der Natur ist es ja egal, ob ich mich selbstständig mache, jetzt mal erstmal so, ne? Sondern die Frage trage ich mit mir rum und wir sind jetzt irgendwo unterwegs. Wie komme ich dann zu meiner Antwort?
Ja, ist natürlich jetzt nicht einfach zu beantworten, weil die Wege natürlich immer individuell sind, sowohl im Zeitfenster als auch im Raumfenster. Also nochmal ganz kurz zur Rolle des Naturtherapeuten. Also der Naturtherapeut, die Naturtherapeutin ist vor allen Dingen hat die Aufgabe, den Rahmen und den Raum zu halten. Auch energetisch, aber auch vom Sicherheitsaspekt, auch vom organisatorischen, vom strukturierenden und gibt im Endeffekt immer wieder Vorschläge. Also ich versuche dann, ich spüre, da könnte was sein und dann baue ich etwas ein, zum Beispiel eine Gestalttechnik oder eine Sinnlichkeitsübung oder eine Gestaltung wirklich mit Naturmaterialien. Und begleite den Klienten dahin und schau, vielleicht könnte das was sein, wo er sie auf ein Lösungspotenzial in sich kommt. Also das heißt, meine Grundhaltung ist nicht, dass ich weiß, was für dich gut ist, sondern dass ich dir einfach nur Vorschläge liefere, auf dass du den Zugang zu deinem Potenzial in dir legst, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle Lösungen eigentlich schon in uns tragen. Die Frage ist, wie diese ganzen Schichten, die wir da drüber haben, wie wir da durchkommen, um ans Essentielle wirklich wiederzukommen. Das heißt, sich eigentlich einmitten, das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt muss ich auf deine Frage mal eingehen, wie man das konkret macht. Also grundsätzlich am Anfang von einem Coaching ich schaue mir erstmal an, wie kommt der Klient, die Klientin her? Wie habe ich das Gefühl, wie stark ist der Kopf gerade aktiv? Wie ist der Körper? Wie geht es dem gerade? Natürlich erfrage ich das auch, aber ich muss es auch einfach erspüren und erraten ein bisschen, ja. Und was braucht es vielleicht heute? Wenn eine Klientin ankommt und gerade schon aus dem Auto steigt und mich heulend anguckt, mit Tränen in den Augen, dann weiß ich schon, okay, da braucht es jetzt einfach mal wirklich ein Grounding, da braucht es jetzt mal vielleicht 1, 1,5 Stunden einfach mal das Nervensystem wieder runterkommen lassen. Die Natur hat natürlich auf rein biologischer, aber auch auf rein spiritueller, feinstofflicher Sicht so viel Potenzial, unser Nervensystem runterzufahren in relativ kurzer Zeit. Das ist natürlich mega. Da muss ich als Therapeutin gar nicht so viel machen. Natürlich kann ich Achtsamkeitsübungen anbieten, Imaginationsübungen, Atemübungen. Das ist begleitend gut, aber eigentlich ist schon vieles in der Natur da, was das einfach auffängt. Und es geht dann auch relativ schnell. Vielleicht geht man auch ein Stückchen, weil gehen es natürlich auf, wissen wir ja, holt das Nervensystem gut runter. Oder auch, wenn es passt, singt man mal was. Das bringt auch wieder die Schwingungen in den Ausgleich. Also man hat da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt im Kern, um was geht es eigentlich? Warum sind wir da in der Natur? Man kann ja auch rein theoretisch im Haus rumgehen, weil die Naturkräfte mitwirken. Naturkräfte, damit meine ich natürlich viel Feinstoffliches auch, was man nicht sieht, aber spürt. Das heißt eine kosmische Energie, die Erdenergie, die Sonne, die strahlt oder die Wolken, die ein gewisses Licht bringen, der Wind, wie der kommt. Und allein das schon mal wahrzunehmen, ist schon sehr, sehr wohltuend für die Menschen, in das Spüren zu kommen. Und den Kopf, ich sage immer Kopf 10% maximal, der Kopf, den brauchst du jetzt nur, um zu schauen, dass du dir nicht wehtust. Aber sonst, oder nicht der Natur wehtust, aber sonst bist du einfach nur im Spüren drin. Und dann kann ich natürlich über verschiedene Methoden die Natur mit einbinden. Also wir arbeiten ganz viel mit dem Resonanzprinzip. Das bedeutet, ich lasse mich durchdringen von Natur und ich durchdringe Natur. Ich fühle, ich spüre, ich lasse mich spüren. Und diese Spiegelung, also ich kann zum Beispiel, wenn ich einen großen Felsen vor mir sehe, kann ich in Relation gehen als Klient, als Mensch mit diesem Stein und kann spüren, was das in mir auslöst. Das ist allein schon einfach mal ein ganz einfaches Resonanzprinzip. Und das ist, du kannst 10 Menschen davor stellen und wahrscheinlich werden mindestens 3, 4 verschiedene Resonanzen daraus resultieren.
Ich weiß, das ist furchtbar kompliziert, das genau das Gleiche sozusagen Kunsttherapie zu erklären, ohne dass man malt, ist wahrscheinlich, ne, oder gestaltet, ist genauso komplex wie Naturtherapie zu erklären, wenn man nicht draußen ist, sondern drin hier und einen Podcast gerade hört. Aber ich hake mal, also sagen wir mal, ich versuche mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe und sag mir mal sozusagen, ob das richtig ist. Also zum einen ist es so, ich gehe mal raus aus dem, wo ich immer bin, nämlich drin und ein bisschen wie gefangen im Kopf, sondern ich gehe tatsächlich erstmal in ungewohnte Räume. Da ist jemand da, aber ich bin eigentlich mit mir und alleine durch den Temperaturreiz und so weiter bin ich schon mal anders drauf. Ich glaube, das können alle nachvollziehen. Und dann nutzt du, weil du dich auskennst, ne, sozusagen, oder die Coaches, die sich damit auskennen, verschiedene Methoden. Und das heißt, ich stelle mir mal vor, ich stehe jetzt hier mit meiner Frage, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Vor dem großen Felsen. Du hast jetzt gut erklärt, dass jeder eine andere Antwort kriegt. Das heißt, dann sagst du, und das wäre jetzt meine Frage, sagst du, stell dich mal dahin und spür mal, ob es da eine Antwort gibt oder was es mit dir macht in Bezug auf deine Frage. Ist das auch so konkret?
Also, das kann man machen. Jetzt zum Beispiel bei einer beruflichen Vision habe ich auch schon begleitet. Da gibt es einfach auch Gestalttechniken, tolle Gestalttechniken, wo man auch zum Beispiel rausfinden kann, ein bisschen sichtbar machen lassen kann, welches Naturelement in dem Prozess der Visionssuche oder Visionsumsetzung gerade präsent ist und welcher vielleicht weniger präsent ist. Und dann macht man auch Elementeverschreibungen. Also weil jedes Naturelement steht natürlich für bestimmte Kräfte und kann auf verschiedenartigste Weise im Leben integriert werden, auch in den Alltag. Das heißt, ich versuche immer, wo es notwendig und sinnvoll ist, dem Klienten auch etwas mitzugeben, was er sofort in den Alltag integrieren kann. Damit, mein Ziel ist ja nicht, dass der abhängig ist von mir, sondern dass er autonom wird mit sich selbst und selbst schafft, seine Situation wieder in den Ausgleich zu bringen. Zum Beispiel, wenn einfach zutage tritt, dass das Element Erde tatsächlich ziemlich wenig da ist. Erde steht tatsächlich für das Tun, für das Machen, für das Konkrete, für das ganz bodenständige Tun. In die Aktion kommen, Struktur geben, planen. Das heißt, man arbeitet auch viel mit den Naturkräften, eben mit den Elementen. Es ist per se jetzt schwer zu sagen, was mache ich, weil, wie gesagt, ich plane dann vielleicht was und dann bin ich vor Ort und lasse mich auch von der Natur inspirieren. Wenn eine Klientin da ist, zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, die kommt schon an und man merkt, die hat schon ihr Nervensystem auf 100 oder 120 und guckt auch immer wieder so ständig ein bisschen auf die Uhr, haben wir noch genügend Zeit und so, ja. In einer bestimmten Übung wird deutlich, dass sie irgendwie den Wind und der Wind, der gerade weht, in diesem Naturraum, sie gerade so unglaublich gut inspiriert und so sich einfach wohlig anfühlt und wieso sie nicht mal in den Wind suchen lassen und spüren lassen, weil sie hat nämlich gesagt, diese Bewegung im Wind, das ist mega, das macht sie so lebendig. Dann ist sie losgezogen und hat den Wind gesucht. Und ich habe gesagt, ich habe dir schon einen Tipp gegeben, du kannst dich natürlich auch auf eine Anhöhe stellen, vielleicht findest du da mehr Wind. Und dann kam sie nach einigen, ich glaube, gar nicht so langer Zeit, 10 Minuten wieder zurück und war baff und sagte, also ich habe den Wind gesucht und ich habe den einfach nicht gefunden. Und ich war irgendwie einfach nur, es war so still. Ich hätte es auch einfach stehen lassen können. Ich habe entschieden, in dem Moment ihr den Impuls zu geben, ja, was sagt ihr das denn? Wenn der Wind ist, also die Luft ist ja trotzdem da. Und dann hat sie schon selber gesagt, na ja, eigentlich halt dieses Stillsein, dieser Stillstand, ja. Und dann war so der Impuls, na ja, vielleicht ist die Lebendigkeit auch da, wenn du einfach bist, einfach nur bist, ohne dich zu bewegen, ohne diese ständige Bewegung, ohne dieses ständige Tun. Und das heißt, da habe ich versucht, sie ein bisschen hinzuführen, ohne sie hinzudrängen, weil es darf keine Manipulation sein. Du musst einfach hinspüren, was vielleicht gerade da sein könnte. Und in dem Fall hat es, ich habe es jetzt nicht mehr ganz gut so ausgedrückt, wie das eigentlich tatsächlich war, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen vermitteln können. Und für die Klientin war das ein Knackmoment in diesen Stunden von Coaching, der sie dann über die nächsten Wochen doch ziemlich noch begleitet hat. Dieses Sinnbild im, dass es auch manchmal eben, dass sie halt ziemlich viel in Bewegung ist und diesen Stillstand braucht und das eigentlich auch Lebendigkeit bedeutet. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen. Es sind auch viele Sachen, die stehen jetzt auch nicht so im Buch drin, die ergeben sich in dem Moment dann. Vielleicht ist da ein Laubwald und es ist 1 Meter hohe Blätterding und es geht um Kindheit und um Spielen und um Leichtigkeit und dann gibst du einfach mal einen Impuls. Du wusel dich doch jetzt einfach mal im Laub und lass mal dieses Spielerische raus. Und dann gehe ich auch mal und lass den Menschen einfach mal für sich allein mit diesem ganzen Naturraum. Und die dürfen dann zusammenwirken. Da brauche ich gar nicht dabei sein. Ich halte den Raum. Ich weiß, wann es wieder Zeit ist, zu schauen, was passiert und es wieder herzuholen und wieder in das ein Teilen zu gehen, also das und dann zu schauen, was ist daraus passiert. Und das sind ganz spannende Prozesse, weil es eben so überhaupt nicht vorhersehbar ist, weil Natur auch nicht vorhersehbar ist. Da braucht ja nur eine Gewitterwolke aufziehen oder heute regnet es, ich habe jetzt dann gleich ein Coaching im Wald und werde einen Tarp mitnehmen und werde das mit der Klientin dann aufspannen, damit wir einfach auch, weil ich weiß, es ist für sie jetzt auch wichtig, da ein Safe Space zu haben, wenn sie dann wieder weggeht und wo sie wieder hinkommen kann. Und also jedes Mal ist es anders und es ist super spannend.
Also man merkt, du bist begeistert. Also mir kommt es so vor, als ob das eine ganz intensive Methode wäre, einfach mein Gehirn erstens mal ein bisschen in Bewegung zu bringen, dass ich nicht immer das Gleiche mache, denke oder tue, ne, so Grundmuster, und aber vor allen Dingen eben dem Unbewussten auch eine Einladung zu geben.
Genau, also die zentrale Frage für Naturtherapeuten ist im Endeffekt immer wieder auch diese, welcher Naturraum, welche Naturkräfte, welche Elemente geben diesen Menschen jetzt, haben das Potenzial, diesen Menschen in seinem Momentum, in seinem Prozess jetzt in diesem Moment zu unterstützen. Also zum Beispiel, wie du gesagt hast, Perspektivwechsel zu geben, mal die Situation von einer anderen Perspektive zu sehen. Da ist dann vielleicht einfach auch mal eine Quelle und die vielleicht etwas, eine bestimmte Situation für den Menschen darstellt. Und dann spricht die Quelle, also das funktioniert, das ist gar nicht so. Da kommen dann Werte rüber, ja. Oder auch, welche Elemente helfen diesen Menschen einfach, den Weg freizulegen zu seinen eigenen Lösungen. Das ist nicht nur jedes Mal vor jedem Coaching, sondern auch während dem Coaching im Endeffekt immer wieder neu zu überlegen. Deswegen liebe ich auch Naturräume, wo ich viele verschiedene Elemente habe. Ich habe einen Wasserfall, ich habe 2 Seen, ich habe den Wald, ich habe eine Wiese oben. Ja, weil dann kann ich relativ flexibel auch schauen, was braucht es jetzt.
Könntest du sagen, was dich besonders begeistert an dieser Methode?
Also ich finde, das Allerwertvollste und Schönste und auch Besonderste an der systemischen Naturtherapie ist es, dass sie auf so eine ganz leichte, wohltuende und gleichzeitig sehr tiefe und sinnliche Art und Weise alle Dimensionen im menschlichen Wesen anspricht. Das heißt wirklich alle. Und vor allen Dingen finde ich so wertvoll, weil sie die spirituelle Dimension anspricht, also mich als Teil des Ganzen zu empfinden, die Anbindung wieder an das große Ganze zu finden und auch die körperliche Dimension. Das sind einfach zwei, aus meiner Sicht, 2 Dimensionen, die in unserem heutigen Alltag, ja, nicht so viel Nahrung finden in der Regel. Da muss man sich schon ein bisschen dahinter klemmen. Die kriegen da ganz, ganz viel zu essen, ganz, ganz viel Nahrung. Und was ich auch ganz besonders finde, ist, dass die Fürsorge, also diese Natur, die Natur drängt uns was dazu, automatisch Fürsorge für uns selbst zu übernehmen. Das sehe ich bei mir selber immer wieder und auch bei Klienten und Klientinnen. Und das finde ich unheimlich wertvoll, weil in unserer Gesellschaft, so wie wir die uns jetzt konstruiert haben, ja, in diesem Wohlstand und dieser vermeintlichen Komfortzone, ich sage bewusst vermeintlich, glauben wir, glaube ich, manchmal, dass wir Selbstfürsorge gar nicht mehr brauchen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass diese Kompetenz häufig brach liegt. Und in der Natur ist es so per se gleich sichtbar.
Das musst du mir mal erklären.
Also alleine, wenn ich jetzt an heiß und kalt denke, ja, ich muss schauen, dass ich irgendwie, dass mir nicht zu kalt wird. Ich muss schauen, da sind ja Herausforderungen auch zu meistern, dass ich, wie bin ich der Sonne ausgesetzt? Natürlich gibt es auch sowas wie Zecken oder sowas. Ich muss schauen, wie balanciere ich zum Beispiel auf unwegsamem Gelände, weil natürlich gehe ich auch mal von den Wegen ab. Das ist ja auch ein Sinnbild von den Wegen abzugehen und ins Wilde zu gehen. Wie auch wenn man mal eine Nacht einbaut, wie mache ich das denn in der Nacht, dass ich da wirklich schlafe, dass ich mich safe fühle, dass mir nichts passiert, dass mir nichts auf den Kopf fällt, dass ich nicht irgendwo runterroll oder irgendwo erfriere, ja? Also ich rede jetzt ein bisschen extrem, ja? Das sind schon extreme Coachings, aber es ist so, wenn ich mit dem Feuer arbeite, ist es automatisch, dass ich in Beziehung zu dem Feuer komme und irgendwie spüre, okay, warte mal, wie mache ich denn das? Habe ich da jetzt Angst davor oder habe ich Respekt davor? Also das sind ganz, ganz, ganz spannende Momente und das ist für mich in meinem Wahrnehmung, ist es Selbstfürsorge zu schauen, wie kann ich safe sein in diesem Naturspace? Und das finde ich eine Perle. Und wenn ich darf, Petra, dann würde ich gerne einfach auch noch einen Aspekt von einer Literatur, die ich gerade dabei bin, auch zu lesen, bin ich jetzt fast fertig, ein ganz tolles Buch empfehlen, das mich auch noch mal zur Naturtherapie noch mal bestärkt hat, von Michel und von Scheik, Anthropologe und Historiker, zwei ganz tolle Menschen, die schon viele Bestseller geschrieben haben. Und die letzte Erscheinung Ende letzten Jahres war das Buch Menschsein. Und ja, das, in diesem Buch geht es unter anderem auch darum, dass wir eine sogenannte erste Natur haben. Da gibt es auch zweite und dritte Natur, das kann man sich dann alles durchlesen. Erste Natur bedeutet im Grunde genommen unsere wirkliche, ursprüngliche genetische Verankerung von vor Hunderttausenden von Jahren. Und die ist natürlich, die sucht sich immer wieder den Weg heutzutage, weil logischerweise kriegt die hier gar nicht so viel Futter und geht eher so dem Hungertod entgegen, aber das Schöne ist, sie stirbt nie aus. Sie sucht sich immer wieder diesen Weg. Und als Naturtherapeutin, als Naturtherapeut wende ich mich im Endeffekt direkt an diesen Aspekt in uns, an die erste Natur, die immer wieder gefüttert werden will. Weil
Ist das
der
sowas,
Naturraum ist einfach Nahrung für die Seele auch, ja.
ist diese erste Natur sowas wie quasi sowas ganz Archaisches? Weil ich musste die ganze Zeit auch schon denken, in der Natur zu sein, erinnert uns auch daran, dass wir selber Natur sind, ne? Also verletzlich, vergänglich, im Prozess geboren und ne? Wir werden geboren, wir werden sterben und so weiter. Also das ist ja das, was du, glaube ich, auch schilderst, dass wir in unserer, ja, doch Wohlstandsgesellschaft oder so, wie wir leben, dass wir den Aspekt häufiger mal vergessen, sondern denken, alles ist machbar, ne? Alles ist herstellbar. Ist diese erste Natur sowas wie, dass man sagt, okay, ich komme an mein ganz Archaisches, das, was ich gemeinsam habe mit den vielleicht ersten Menschen, die mal anfingen, auf zwei Beinen zu gehen? Oder was ist das?
Ja, also natürlich müsste man das die Autoren vor allen Dingen selber fragen, oder auch selber das Buch durchlesen. Aber ja, die Natur bringt uns schon, und damit arbeiten wir in der Naturtherapie schon auch viel, an diese archaische Urnatur anzuknüpfen. Wobei erste Natur nichts mit Romantik zu tun hat, ne?
Nee,
Also
ist
das
klar.
denken wir, also da sind auch viele, ja, auch viele Verhaltensweisen drin, Verhalten, die wir vielleicht heutzutage in unserer Kultur als negativ einstufen oder so, ja? Also das möchte ich auch nochmal gesagt haben, dass es nicht irgendwie alles wunderschön ist. Aber ja, es geht genau darum, wie wir wirklich vor, es ist Evolutionsgeschichte und es ist einfach super spannend, das zu lesen, weil ich bin da überhaupt kein Experte. Aber es liest sich total flüssig und erklärt einfach doch noch mal einiges. Und einiges, was ich einfach auch schon gespürt habe in der Naturtherapie zum Beispiel, oder wenn ich auch in der Natur bin, weil ich bin ja nicht nur als Therapeutin unterwegs, sondern auch einfach als Mensch oder manchmal auch als Klientin. Also Natur ist für mich zu Hause. Es ist wirklich das Gefühl, da bin ich absolut einfach ich und da weiß ich, das ist meine große Familie. Alles, was da um mich rum ist, ist schon vor mir entstanden. Das sind meine großen Schwestern und Brüder. Großmutter und Großvater. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht oder befremdlich für viele, aber ich persönlich empfinde es einfach so, weil es ist ja auch eine Tatsache, dass es die schon länger gibt als uns. Und das heißt nicht, dass wir aus meiner Sicht also auch dieses Schuldgefühl haben müssen, oh Gott, wir sind die Jüngeren und deswegen, oder wir dürfen nicht in den Wald oder sowas. Also das sind auch so Themen, die sind ganz spannend dann in der Naturtherapie, weil wieso habe ich nicht die Berechtigung, die gleiche Berechtigung wie ein Tier zum Beispiel, in der Natur zu sein? Frage für mich ist immer, mit welcher Haltung und wie?
Ich mache mal an der Stelle einen Punkt. Ich würde sagen, du schickst mir einfach nochmal dieses Buch und ich mache das mal in die Shownotes mit rein. Ich denke, warum ist es gut? Warum begeistert es dich? Weil es um existenzielle Dinge geht und weil es an den Kern führt, ne? An den Kern führt von etwas. Und ich sag mal, ich kann jetzt nur so ein bisschen aus meiner therapeutischen Erfahrung sagen, in den Imaginationen, also dem Hervorrufen innerer Bilder, was wir ja in Innenräumen machen, die Stellen, wo es zum Beispiel darum geht, mit einem Baum zu verschmelzen. Es gibt so eine ganz schöne Baumübung beispielsweise. Oder eben zu sagen, wie könnte denn eine Landschaft, ein Ort aussehen, wo du das und das erlebst. Es sind ganz oft Naturorte. Wir sind an Quellen, wir sind in Grotten, wir sind an einem einzelnen Baum. Es kommen Tiere. Also schon alleine jetzt, ne, jetzt der Workshop, den ich jetzt plane im April, da geht es um den Garten der Weiblichkeit. Dann nutze ich sozusagen in der Imagination genau das, ne, wo ist eine Quelle, wo sehe ich das, was verändert werden darf und so weiter. Also das sind natürlich symbolische Bilder. Und wenn ich das jetzt nach draußen verlegen würde und mal schauen würde, was ist denn da sozusagen, wo spiegelt sich denn auch meine Situation oder meine Fragen oder wo kann ich, ne, ich kann losgehen und klar, kann ich mir gut vorstellen, damit könnten wir das Thema vielleicht abrunden, könnte losgehen und sagen, ich habe eine bestimmte Frage oder mich beschäftigt etwas. Das nehme ich mit als Frage und ich gehe dann mal los und mache einfach die Augen auf und fange an zu spüren. Könntest du uns vielleicht den Zuhörerinnen, Zuhörern was mitgeben, was sie so ganz schnell alleine, weißt du, so eine kleine Geschichte, die sie vielleicht selber mitnehmen können und mal ausprobieren können, um das mal selber zu spüren, weil wir merken gerade, wir versuchen das irgendwie abzustecken und zu fassen und es ist schwierig, ne? Aber
Ja.
weil es auch so ein großes Feld ist. Hast du da was für uns?
Ja, gerne. Also ich nehme einmal kurz das auf, was du gesagt hast, weil es in ein bisschen ausgeformterer Art und Weise ist das eigentlich auch eine Methode. Also zum Beispiel eine Visionswanderung oder ein Erdlauf, wie auch immer. Es gibt verschiedene, das ist auch von den nativen, also von den Urvölkern kommt es auch. Das heißt wirklich, dass man mit einem Anliegen, mit einer ganz klaren Frage in einen Naturraum tritt. Also das heißt, man kann sich das überlegen, dass man, also ich versuche es jetzt so kurz wie möglich zu fassen, dass es auch Sinn macht für die ZuhörerInnen, sich ungefähr überlegen, in welchem Naturraum man möchte, sein möchte. Es wäre gut, wenn es ein Naturraum ist, wo man so wenig Menschen wie möglich sonst hat und keine, ja, so wenig Zivilisation wie möglich, so wild wie möglich. Auch Menschen, gute Menschen, die man zu Hause hat, vielleicht mal vorher informieren, du, ich mache jetzt das und das und das. Weil es wäre gut, wenn man dann das Handy mal ausschaltet, wirklich ausschaltet, also auf Flugmodus geht mindestens. Und bevor man in diesen Raum eintritt, in den Naturraum zum Beispiel, sagen wir mal, es ist ein Wald klassischerweise, dann lege ich mir vielleicht mit Naturmaterialien, bevor ich diesen Wald betrete, eine Schwelle. Das heißt, ich lege mir, das kann der Linienkreis, was weiß ich, seine Mauer, das ist wirklich ein eigener Ausdruck. Es kann ganz einfach sein, kann aber auch was Großes sein. Es kann sein, dass ich das dann da lasse oder es kann auch sein, dass ich eine mobile Schwelle mache, die packe ich mir wieder ein. Und tue die dann am Ende wieder auspacken, woanders. Und dann vor dieser Schwelle lasse ich nochmal alles draußen, was ich draußen lassen möchte heute. Glaubenssätze, Ängste, Gedanken, vielleicht auch ein Kleidungsstück. Vielleicht bleiben die Schuhe zu Hause, keine Ahnung. Und dann übertrete ich bewusst diese Schwelle und weiß, ich gehe jetzt in diesen Visionsraum rein. Wie gesagt, Schwelle kann ich dann liegen lassen, wenn ich weiß, ich komme oder ich möchte dort wieder dann zurückgehen zum Schluss oder ich packe sie ein und lege sie dann am Ende woanders wieder hin. Und dann ist es Streunern. Streunern ist das Schönste, was es gibt. Es ist unglaublich. Einfach loslassen, Kopf loslassen und einfach streunen. Das heißt, wie ein Kind dieser kindlichen Neugier hingehen, wo es mich hinzieht. Natürlich haben wir dann immer auch so ein bisschen im Kopf, wo komme ich dann wieder zurück und so. Im besten Falle hat man eigentlich jemanden zu Hause, den man dann danach anrufen kann und sagt, du, ich schicke dir meine Position und hole mich da bitte ab.
Auch eine gute Idee.
Und dann, genau, und dann geht man einfach. Also im besten Falle macht man das von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, aber das ist natürlich auch sehr lange. Deswegen am Anfang würde ich einfach sagen, auch mal Essen zu Hause lassen, einfach nur mal reicht schon 2 Stunden mal durch die Wildnis wandern und bewusst diese Frage mitnehmen. Und dann kommt alles von alleine eigentlich. Und wenn nichts kommt, dann ist es auch gut, weil vieles wirkt, ohne dass wir das hier oben merken. Und ich gehe und vielleicht lege ich mich hin, vielleicht setze ich mich hin, vielleicht zieht mich was an. Ich entdecke auch meistens ganz vieles. Wenn man in die Wildnis geht, entdeckt man so vieles. Das ist unglaublich, das ist ein riesiger Wundergarten. Und wenn es für mich der Moment ist, dann gehe ich entweder an diese Schwelle zurück oder wenn ich die Schwelle mitgenommen habe, wenn ich merke, ich gehe jetzt wieder an einem anderen Ort aus diesem Raum heraus, dann lege ich mir die Schwelle wieder hin, gehe nochmal in eine Dankeshaltung für alles, was ich da bekommen habe, von dem, was mir jetzt bewusst ist und was mir nicht bewusst ist, und lasse das praktisch auch zurück und gehe dann über die Schwelle drüber und löse die Schwelle auf. Und dann gehe ich zurück. Und dann ist der Moment eigentlich, dass man sich nicht, dann würde ich wirklich demjenigen empfehlen, sich nicht zu zwingen dazu, jetzt nachzudenken, oh, was hat mir das jetzt gebracht und Dings und bla und so, sondern eher vielleicht, wenn ich jetzt Petra deine Arbeitsweise aufnehme, vielleicht kommt es auch jemand danach, ein Bild zu malen
Ja, das
oder
wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen.
genau. Oder ein Lied zu schreiben oder mit Ton was zu formen oder einfach auch gar nichts und sich hinzulegen und zu schlafen, ja? Die Dinge wirken unterschwellig oft viel länger, als wir denken, und geben uns viel mehr Lösungen, als wir die vielleicht in dem Moment dann gleich haben. Also das ist eine Sache, die ich empfehlen kann. Und die andere, wenn man es ein bisschen einfacher haben will, kann man auch einfach sich mal in einer Umgebung, die nicht zu weit weg ist vom eigenen Zuhause, einen Sitzplatz suchen, beziehungsweise sich vom Sitzplatz finden lassen. Also das ist wirklich, das hat auch wieder nicht mit Kopf zu tun, oh, der ist bequem, der liegt in der Sonne, der liegt im Schatten, da ist dieses und jenes, sondern wirklich nur rein aus der Intuition heraus. Du kannst ja auch mal spüren, wo liegt deine Intuition in deinem Körper, wo spürst du die und lässt dich einfach mal von diesem Körperteil führen. Und dann kommst du irgendwann an einen Sitzplatz und da einfach mal sein. Und einfach nur mal wahrnehmen. Und dann kann man da natürlich immer wieder hin. Also ich mache es jetzt ganz, ganz kurz, ja. Aber diese Sitspot-Übung ist auch sehr magisch, weil man immer wieder einen Platz hat, wo man Safe Space hat. So ein Schonraum, wo man auch mit der Natur sein kann, wo vielleicht auch gar keiner von mir weiß, wo ich da genau bin. Ich sage nur, ich bin da irgendwie da unten im Wald oder was, aber keiner weiß genau, wo ich da bin. Mein geheimer Ort, an den ich jederzeit zurück kann. Und deswegen ist es halt gut, wenn es nicht so weit weg ist, damit man recht schnell, ich komme nach Hause, habe einen Tag gehabt, alles ist irgendwie so, ah, und ich muss einfach von zu Hause raus. Die Kinder wollen auch noch was von mir. Leute, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde für mich. Gehe schon in diesen Wald rein an meinen Platz und bin dort safe.
Ja,
Und
das
alles
klingt.
andere geschieht, das kann ich nicht erzählen, das geschieht einfach.
Ja, und ich glaube, vieles können unsere ZuhörerInnen auch nachvollziehen, weil es hat ja einen Grund, warum es manche Leute in die Berge zieht, manche Leute, ne? Mein Heilungsraum ist tatsächlich also alles, was mit Meer zu tun hat. Und ich bin zweimal im Jahr zum Fasten und Wandern jetzt gleich in 2 Wochen wieder an der Ostsee. Und mein Schönstes ist es einfach, da nur lang zu wandern. Es gibt so einen Küstenabschnitt, der ist zwar irgendwie immer gleich, aber ich bin da seit 15 Jahren trotzdem immer wieder anders. Also da sind auch so ganz viel so Felssteine und mal so eine Abbruchküste auch. Also es sind immer wieder Kleinigkeiten und es ist immer wieder anders, obwohl es immer wieder gleich ist. Und gerade das ist so angenehm. Also zum einen, dass ich das Gefühl habe, indem ich da lang laufe und einfach der mal ist Wind und das Wetter ist auch immer völlig unterschiedlich. Also wir sind da im März meistens. Ich habe das schon im Schnee erlebt, völlig vereist, habe da schon in der Sonne gelegen. Ich glaube, wir ahnen das alle, dass das uns gut
Ja.
tut und dass wir ohne bewusst nachzudenken, aber dort Dinge erleben. Und ich glaube, das, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist auch der Umgang mit Tieren, ne, was einem so in der Natur begegnet. Also letztens habe ich irgendwie beim Spazierengehen 2 Wildhasen, also riesige, also wirklich, die sind ja wirklich groß, ne? Das hat mit so Stallkaninchen gar nichts zu tun. Die sind da durch die Gegend gesprungen wie die Blöden und haben sich da gegenseitig, haben gespielt, keine Ahnung, vielleicht war das tatsächlich auch schon Fortpflanzung. Konnte das, die waren relativ weit weg. Und das hat auch auch was in dem Moment mit mir gemacht. Also es ist einfach verrückt, wie das etwas in uns bewegt. Oder letztens habe ich den kleinen Hund aufgepasst von meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Das ist einfach herrlich. Also einfach nur, also zu spüren, weil ich kenne den noch nicht so gut, ne? Und er mich auch noch nicht. Also wir kennen uns schon, aber noch nicht so viel alleine. Was braucht der jetzt? Wann kann der sich beruhigen? Der brauchte definitiv erstmal einen Moment auf dem Schoß. Und dann konnte er sich entspannen und ich mich aber auch. Was ich da gespürt habe, da ist es mir einfach so intensiv aufgefallen, wie sich das anfühlt, so ein kleines Tierchen einfach bei sich zu haben, ist ja gar nicht meins. Aber wo ich das Gefühl habe, ja, okay, wir sind wirklich verbunden. Es ist tatsächlich wie so eine Art Mini-Liebe in dem Moment entstanden.
Ja, es ist so schön, was du da gerade erzählst. Es ist wundervoll, weil tatsächlich natürlich Tierbegegnungen auch total magisch sind.
Ja.
Natürlich gerade auch besonders nochmal mit Wildtieren, also mit wilden Tieren in der wilden Natur. Und das ist halt das, wie du sagst, wie hast du gesagt, Mini-Liebe, total süß. Das ist Beziehung, Leute. Wir sind soziale Wesen. Wir haben total Bedürfnis nach Beziehung. Und diese Beziehung auszuweiten und nicht nur ich mit mir und ich mit dem anderen Menschen, sondern ich mit allem, was Natur halt so zu bieten hat. Und das ist verdammt, verdammt viel. Das ist eine Riesenbereicherung. Und der Naturtherapeut sollte halt im besten Falle ein bisschen wissen, welche Naturräume, welche Kräfte ansprechen, so, und in welchen Momenten, also was mache ich mit einem Klienten, der gerade, was weiß ich, am Burnout leidet, was darf ich mit dem machen und was sollte ich mit dem absolut nicht machen,
ja,
in dem Moment oder so, ja, also dieses Skill sollte man dann schon mitbringen. Und Tierbegegnungen, ja, sind einfach wirklich magisch, aber auch, fiel mir jetzt gerade auch nochmal ein Beispiel ein, dass ein Klient zum Beispiel, wir haben eine Biografiearbeit gemacht und der Beginn seiner Biografielinie war seine Mutter. Und seine Mutter war eine riesige Fichte. Und alle anderen Elemente waren eigentlich eher blätterlose und nadellose Winterpflanzen so. Und das zum Beispiel da den Impuls zu geben, hey, was sehe ich in deiner Biografiearbeit? Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass deine Mutter die einzige grüne, das einzige grüne Element und hochwachsende Element in dieser ganzen Linie von dir ist. Die Linie war 10 Meter lang mindestens. Dann zum Beispiel habe ich zu Hause auch nochmal kurz geforscht in meinen Literatursachen und habe ihm nochmal mitgegeben, für was die Fichte zum Beispiel steht. Ja, in dem Fall war es wirklich für diese Bodenständigkeit, für die Aktionskraft, für das Tun, für das, Und das ist einfach spannend, weil selbst wenn ich das nicht mitgegeben hätte, ist es an sich schon einfach, war das ein magischer Moment. Weil der hat dann seine Mama da angeschaut, ganz hoch in die höchsten Wipfel und war begeistert davon, dass er tatsächlich gesehen hat, dass die ist grün, die ist nicht mehr bei mir, aber die ist grün und die ist da und die hält, die hält, die hält, die hält.
Ja, so. Ja, und ich bin damit verbunden, ne? Okay, ich mache an der Stelle mal einen Punkt. Für mich war jetzt gerade tatsächlich auch nochmal so ein Aha-Moment zu verstehen, dass wir, wenn wir in der Natur sind, auch mit unserer Natur viel stärker verbunden sind. Und gerade wir Frauen sind im Grunde da auch nochmal ganz anders Natur, schon alleine durch unseren Zyklus. Also dass wir einfach sagen können, ja, ich bin halt nicht immer gleich. So. Kommen wir mal noch zu einem anderen Bereich und ich merke, wir haben auch schon ganz schön lange gesprochen, aber das ist ja nicht unerwartet, der aber trotzdem auch nochmal wichtig ist, ne? Dieses, und du hast mir als Titel so im Vorgespräch, als wir auch überlegt haben, wie können wir das dann nennen, hast du auch gesagt, weibliche Naturkraft, ne? Also auch das Thema Weiblichkeit und Frau sein. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen eingestreut, ne, dieses auch zu sagen, als Frauen sind wir es vielleicht sogar wirklich noch eine Ecke dichter dran oder dem mehr ausgesetzt. So. Und du hast eben erzählt, ne, nach längeren Beziehungen bist du jetzt Single und hast mir auch erzählt, dass du dich aber sozusagen als ja allein lebende Frau heute so ganz, also so vollständig als ich fühlst, wie noch nie vorher in deinem Leben. Und das ist ja sozusagen etwas anderes als das, was ich ganz viel erlebe, nämlich dass besonders Frauen auch heute immer noch quasi als unvollständig gesehen werden oder sich sogar als unvollständig selber erleben, wenn sie alleine leben. Wie siehst du das dann? Was denkst du darüber?
Ja, also erstmal kurz vorab, Ich persönlich habe mich in den letzten Jahren zunehmend schwerer getan, mich mit dem Begriff Single zu identifizieren, weil nach meinem Eindruck dieser Begriff so unglaublich behaftet ist mit einer Vielzahl an Zuschreibungen und Bildern und auch Emotionen, die man dann als Single hat oder nicht hat. Meistens, also ich verwende den Begriff Single tatsächlich meistens nicht, ich umschreibe es. Dass ich sage, vielleicht ich bin nicht in einer festen Partnerbeziehung, aber ich sage auch manchmal einfach, du, ich bin mit mir zusammen. Also ich bin, und das fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, weil weil es ging ja auch gerade in deiner Frage um dieses vollständig sein, ne? Oder ja. Das ist natürlich auch das Ergebnis von einem langen Prozess, der halt jetzt an einem gewissen Punkt ist und der jetzt weitergehen wird. Das ist immer alles ein Prozess. Also dieses mit sich selbst zusammen sein, da fällt mir jetzt auch gerade ein, nochmal, dass vor vielen, vielen Jahren mein damaliger Therapeut mir mal eine Frage gestellt hat. Der war immer sehr konkret, direkt und auch herausfordernd und hat so gesagt, du, darfst du eigentlich mit dir selber gern zusammen sein? Ist ein Bayer gewesen natürlich. Würdest du gerne mit dir selber zusammen sein? Und die Frage hat mich schon ganz schön getroffen, weil wenn ich da mal ehrlich war, dann war die Antwort nicht so ganz rosig. Weil ich dann schon gemerkt habe, naja, also ist schon ein bisschen anstrengend hier und da an den und den Stellen. So. Warum bringe ich das jetzt ein? Weil ich schon das Gefühl habe, nach meiner Erfahrung mit mir und auch in Beobachtung von anderen Lebensgeschichten von Frauen, dass das, auch für Männer im Endeffekt, aber dass es wirklich die Basis ist. Kann ich mit mir selber einen Bund halten? Ja, kann ich mich selber halten? Weil ich dadurch natürlich schon mal zu einer Unabhängigkeit gelange, die es mir möglich macht, frei auch zu lieben und geliebt mich lieben zu lassen. Weil ich tue mich natürlich schwer, mich selber lieben zu lassen von anderen, wenn ich mich selber nicht liebe. Und das ist natürlich, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in unserem Leben, uns selbst zu umarmen und diese Selbstfürsorge für uns zu übernehmen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft wirklich von Anbeginn, also ich bin jetzt fast 40, das heißt einfach nur, dass man mal ein bisschen weiß, meine Generation, wenn ich sage meine Generation, von was ich spreche, ich bin 84 geboren, dass ich schon mit Beziehungsmodellen aufgewachsen bin, die im Endeffekt suggerieren, dass ich als Frau nicht vollständig bin, wenn ich keinen männlichen Partner an meiner Seite habe. Also ich sage jetzt auch bewusst männlichen, weil es kommt auch noch mal dazu. Es muss auf jeden Fall ein Mann sein, aber es muss auf jeden Fall ein Partner sein, ja. Und mir ist wirklich vor einigen Wochen noch mal ganz bewusst, ich habe da gerade, fällt mir gerade ein, meine Küche geputzt und plötzlich werden geputzt, da kam so dieses so, hey krass, ich merke so richtig, dass da ein Anteil in mir drin ist, der im Endeffekt voll davon überzeugt ist, dass ich eigentlich immer auf der Suche sein muss. Weil irgendwo dieses kleine Teil zum Schluss, es muss einfach noch kommen, weil dann passt's. Und es war sehr heilsam für mich, diesen Anteil mal kennenzulernen. Also mir dessen bewusst zu sein, dass dieser Anteil da ist, weil natürlich auch andere Anteile in mir drin sind, die mal ganz deutlich, also meine innere Göttin, die hat mal ganz schön auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, hey Leute, was geht? Spinnt ihr? Wir sind hier alle drin, super vollständig. Und das heißt nicht, dass ich nicht eine Sehnsucht haben darf oder mir zugestehen darf, dass ich Bedürfnisse habe nach Sexualität, nach Nähe, nach Beziehung, nach gemeinsam. Aber die Frage ist, ist es das, was etwas ersetzt in mir, oder ist es das, was dazukommt? Wie ist meine Grundlebensqualität, wo dann jemand reinkommt und ich in das Leben des anderen? Es ist eine Herausforderung, auch diesen Weg zu machen, mit sich alleine zu sein, genauso wie es dann gleichermaßen eine Herausforderung ist, wieder in Beziehung zu sein. Also ich will es auch überhaupt nicht werten, dass das eine gut ist oder das andere schlecht ist. Aber dieses sich selbst halten und aushalten, in sich selbst hineinfallen zu können und zu wissen, dass ich mich halte, weil ich mich liebe. Das ist einfach eine super tolle Sache. Wenn man die dann hat, dann ist es einfach leichter in Momenten, wo äußere Situationen oder auch innere einen ein bisschen von links nach rechts wieder beuteln, wieder sich einzumitten. Das geht dann einfach irgendwie schneller. Aber es ist ein langer Weg natürlich. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich anfängt, immer mehr zu bröckeln, dieses Bild, das wir von Frau geschaffen haben. Da möchte ich noch mal ganz kurz dieses tolle Buch Menschsein auch zitieren, auch die Vorbücher von den beiden, das du dann in die Shownotes packst. Da wird noch mal richtig aufgeräumt. Da wird noch mal richtig aufgeräumt, warum eigentlich, wie was jetzt so ist und wie es eigentlich ursprünglich war, zu Anbeginn des Homo sapiens. Ja, das ist einfach eine spannende Arbeit. Ich arbeite auch deswegen sehr gern mit Frauen und Mädchen, jungen Mädchen, weil ich natürlich gerne ihnen Wegbereiterin bin, mit dem Erfahrungsschatz, den ich mit mir selber habe, in ihre eigene Kraft zu kommen und diese Ketten zu sprengen und für sich selber wirklich einzustehen. Weil ich auch der festen Überzeugung bin, und jetzt muss ich abschließen, weil sonst wird es zu lang, das wäre wieder ein Thema für sich, aber weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch der Mann, also als Einheit, so der Mann, das auch braucht, dass wir in unsere Kraft kommen.
Keine Frage, ne? Und ich habe jetzt wirklich auch den Gedanken gerade auch noch mal gehabt, ne, dieses sich selber halten, sich selber aushalten. Das können wir alle gut gebrauchen, auch wenn wir in Beziehung leben, ne? Wenn ich sozusagen immer von dem anderen erwarte, dass der mich, ne, sozusagen hält und reguliert, dann ist es natürlich, ne, wenn die andere Person eigentlich mein Halt ist, dann ist es natürlich eine Katastrophe, wenn die Person nicht mehr da ist, weil sie stirbt, weil sie mich verlässt, weil was weiß ich, ne? Weil sie irgendwo anders eine Jobherausforderung hatte. Was ja nicht heißt, ne, dass das nicht auch nicht jemand vermissen darf, ne? Aber das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt. Das dürfen wir alle üben, ob wir nun alleine leben oder auch nicht. Kommen wir mal so langsam, langsam zum Ende. Ich frage eigentlich alle meine Gesprächspartnerinnen immer, weil die fast alle auch irgendwie herausfordernde, ja, Lebensbedingungen haben. Und ich würde sagen, das haben wir eigentlich wahrscheinlich alle. Was tust du denn ganz konkret, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
Also im Grunde genommen, so bewusst wie möglich und verantwortungsbewusst wie möglich mein Leben zu leben. Das heißt, mir, das ist jetzt wirklich so in Essenz das, was ich aus den letzten Jahren meines Weges mitgenommen habe, mich zu fragen, mit wem verbringe ich meine Zeit, meine Lebenszeit? Wer sind diese Menschen oder Wesen? Das können ja auch Tiere sein, Orte. Welche Energien haben die? Was passiert da? Auch so, wie viel tun oder nichts tun, wie viel Kommunikation, wie viel raus oder rein brauche ich heute? Du hast es vorhin gesagt, wir sind zyklisch. Wir sind nicht jeden Tag gleich. Wir sind noch nicht mal an einem Tag den ganzen Tag gleich. Das heißt, schauen immer wieder zu hinterfragen, wie viel vertrage ich gerade und wie viel brauche ich gerade. Also auch zu spüren, wo sind meine Grenzen, wo spüre ich gerade eine Grenze, wie gehe ich damit um? Grenzen setzen ist auch mir selber gegenüber, aber auch vor allen Dingen auch anderen gegenüber, ist unglaublich heilsam, wirklich den Mut zu haben, Grenzen zu setzen. Es tut so viel Gutes in die Systeme, bringt es Gutes rein. Und auch meinem Körper zuzuhören. Also was sagt mein Körper? Mein Körper ist so ein wichtiger, ganz wichtiger Seismograf. Was lese ich auch? Was gucke ich? Was gucke ich im Fernsehen? Was höre ich mir an? Das sind alles für mich Elemente der Lebensqualität und sicherlich auch so ein bisschen der Ausgleich von körperlicher Bewegung und Ausruhen. Also auch da immer zu schauen. Früher war ich eine, die eher so vom Kopf gesagt hat, boah, heute 8 Stunden am PC. Ich glaube, ich sollte jetzt mal lieber ins Fitnessstudio. Und jetzt geht es eher so in die Richtung so, okay, warte mal, wie fühle ich mich gerade? Was sagt mir gerade mein Körper? Was braucht er? Ausgewogene Ernährung gehört natürlich auch dazu und auch viele Herzdialoge mit tollen Menschen und.
Das heißt, du entscheidest bewusst, was will ich tun, mit wem will ich es tun, wie lange will ich es tun. Also das ist zum einen, du guckst dir das überhaupt erstmal an, also stehst mal zum Teil neben dir und schaust dir das an und entscheidest. Das klingt, glaube ich, von außen wie ein Gegensatz, ist es aber gar nicht. Du spürst auch rein, ne? Das heißt, du hast nicht so eine feste Regel, nach 6 Stunden muss ich unbedingt das machen, sondern du guckst, wenn du nach 6 Stunden vielleicht im Flow bist und sagst, die Nacht schreibe ich jetzt an dem Konzept noch durch, weil das fühlt sich einfach genau richtig an, dann ist es genauso okay, wie nach einer Stunde zu merken, heute ist einfach nicht mein Tag. Ich gehe jetzt mal ins Bett.
Ja, genau, also so in der Richtung. Ist natürlich klar, muss ich jetzt auch als Untertitel noch dazu sagen, dass das nicht immer so gut
Ja.
gelingt, wie das jetzt klingt.
Ja.
Schön wär's.
Das ist schon klar, ne?
Ja,
Aber
sonst
sich
wäre es
auch.
ja auch anstrengend. Man kann sich ja nicht immer allem bewusst sein. Das geht ja gar nicht.
Nee, keine
Aber
Frage.
ja, ich habe gemerkt, so wirklich so dieses, alles ist Energie, auch Räume sind Energie. Und ich schaue einfach, wo ich mich aufhalte, wo ich bin, was ich da
Ja.
tue. Weil,
Ja.
und ich habe gemerkt, je stimmiger das ist mit meinen Werten und mit dem, was ich in dem Moment brauche, desto cooler ist es und desto beruhigter bin ich innerlich und friedvoller.
Das Verrückte ist ja, dass manchmal sogar auch Räume, die ich richtig toll finde oder Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe oder Aktivitäten, die ich liebe, selbst in manchen Situationen trotzdem zu viel sind, weil einfach meine Reizschwelle schon erreicht ist. Aber das ist ein Lernprozess. Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest, also wo wirklich alles bescheuert war, was hilft denn immer, damit du dich besser fühlst? Also wir möchten bitte 1 bis 2 Geheimtipps.
Also Natur ist sicherlich ein wichtiger Geheimtipp. Also ich weiß, wenn ich in die Natur gehe und manchmal reicht auch schon ein Spaziergang, ein ganz banaler Spaziergang, um ein bisschen runterzukommen. Mir hilft der kreative Ausdruck. Also in meinem Fall jetzt ist es Schreiben. Ich schreibe sehr gerne. Das heißt gar nicht, dass ich so viel schreibe, aber wenn es wirklich dicke kommt und ich nachts nicht mehr schlafen kann, dann nehme ich mein Tagebuch, was eigentlich ein Monatsbuch ist und nicht ein Tagebuch, und dann schreibe ich da rein. Oder Lieder schreiben ist für mich eine wichtige Form. Und was auch immer geht, ist eigentlich gleich nach der Natur zu nennen, ist meiner vierbeinigen Hundefreundin zu sein. Also wenn ich wirklich nicht kann mit allen, weil ich entweder zu voll bin an Glück oder an Traurigkeit, was auch immer, ich weiß, dass sie mich immer hält.
Ja, schön. Und ganz am Schluss, wir haben ja wirklich ganz schön viel gestreift und einiges nur angerissen. Wenn du den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben könntest, so wie ein Gedanken oder Gefühlssamen, der weiter in ihnen reifen und wachsen könnte, was wäre das?
Also ich habe die Frage ja schon, die hast du mir schon vorher Gott sei Dank geschickt, weil die ist gar nicht so einfach. Und ich habe tatsächlich ein bisschen nachgedacht und eigentlich bin ich auf einen Satz gekommen, der für mich wirklich ein Leitsatz war in meinen schwierigsten Zeiten. Und der heißt einfach nur, du hast die Kraft des Universums in dir. Wir haben alles in uns und wir können vieles, vieles, vieles schaffen mit dieser Kraft. Und was ich auch mitgeben möchte, nach diesem Gespräch kommt mir das jetzt auch gerade noch so rein. Wir sind alle auf dem Weg. Jeder ist auf seinem Weg. Diese Demut zu haben, zum einen, dass ich die Geschichte von dir nicht kenne. Du kennst nicht meine Geschichte. Und jeder hat seinen Weg und es ist gut so. Und auch die Anerkennung auf der anderen Seite für sich selbst und auch für die anderen. Jeder geht seinen Weg so gut es geht.
Und manchmal gehen wir ein Stück zusammen und dann gehen wir wieder
Wir
eine
sind
kleine
alle
andere
lernen,
Runde.
genau, und dann wachsen. Und
Ja, sehr schön. Liebe Loretta, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir für deinen Weg, für das, was jetzt alles noch vor dir liegt, in ja, einfach in dieser wunderbaren Arbeit, wünsche ich dir alles, alles Liebe und alles Gute.
vielen herzlichen Dank, dass ich hier so ein bisschen was teilen durfte. Und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen sich da die ein oder andere was rausnehmen kann. Und ja, Petra, danke dir und auf bald mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass du viel mitnehmen konntest. Viele gute Gedanken, vielleicht manche Impulse, ja, Ideen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sofort Lust bekommen, eine kleine Visionssuche zu machen, mir meinen Platz in der Natur zu suchen. Und bin noch viel, viel aufmerksamer darauf geworden, ja, was passiert, wenn ich wirklich mal außerhalb von vier Wänden bin, egal ob es die Natur, meine Umgebung ist, Landschaften in der Stadt oder sogar in einer Art Wildnis. So, und wenn du jetzt in Kontakt kommen möchtest mit Loretta oder mehr einfach über sie erfahren möchtest, dann findest du die Links zu Facebook und auch zu ihrem Instagram-Account in den Shownotes und ich werde dort auch ihre Mailadresse hineinschreiben. An der Stelle ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich unser Gespräch, was viel, viel länger, viel ausführlicher war, gekürzt habe, damit es einfach irgendwie ja kompakt und so im Rahmen bleibt. Und daher hast du einiges nicht gehört. Zum Beispiel erfährst du jetzt in dieser Folge eben nichts über Wildnispädagogik und die Arbeit mit Gruppen. Wir haben gesagt, vielleicht sollten wir dafür auch mal, ja, vielleicht noch mal eine extra Folge aufnehmen. Und was mir aber wichtig ist an der Stelle, was ich auch rausnehmen musste in dem Zusammenhang, war, dass Lauretta sogar auch noch singt. Und sie hat nämlich zum Beispiel auch mal ein Liebeslied an einen See geschrieben. Das heißt, das macht sie aber ganz privat für sich selber, auch mit einem lieben Freund, der Gitarre spielt. Und ja, das wollte ich jetzt hier einfach nochmal nachschieben. Und das passt natürlich auch so sehr schön zu dem, was sie am Anfang sagte, dass sie einfach so eine tiefe Liebe hat zu allem Lebendigen. Und ich werde dir auf alle Fälle auch den genauen Titel und auch die Autorin von diesem Buch, was Lauretta da beschreibt, mit reingeben in die Shownotes, dass du damit, also wenn es dich interessiert, dass du das auch finden kannst. Es gibt einfach so ein paar Impulse aus diesem sehr schönen Gespräch, die mir sicherlich noch weiter nachgehen werden, nämlich wirklich die Frage, ist jede Wand eine Tür? Vielleicht nicht, aber man könnte es zumindest für denkbar halten. Vielleicht kennen einige von euch Harry Potter und da gibt es auf dem Bahnsteig, wo man dann zum Zauberbahnsteig kommt, so einen, ja, eine Wand, wo die wirklich durchfahren müssen und sich trauen und dann sind sie echt angekommen in einer anderen Welt. Also spannende Frage, ist jede Wand eine Tür oder ist die Wand, vor der ich jetzt gerade stehe, vielleicht tatsächlich eine Tür oder ein Übergang? Und am allermeisten Lust habe ich wirklich diesem Impuls mal zu folgen, diesem Satz, den Lauretta gesagt hat, ich lasse mich dann durchdringen von der Natur und dann ist es Streunern, also zielloses Gehen, zielloses Spüren und der Rest kommt von allein. Und dieses Vertrauen, sich da hinein zu begeben, um mal alle Sinne aufzumachen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich in jedem Fall auch mal ausprobieren. Ein bisschen kenne ich das auch vom Gestalten, wo es dann einfach irgendwann, die Kunsttherapeutin sagen dazu, dann malt es mich. Oder auch von der Imaginationsarbeit, also wenn man so innere Reisen macht. Also sehr, sehr spannend und sehr schön. Ich gebe dir jetzt mal noch einen kleinen kreativen Tipp, der mir gekommen ist, als Lauretta über die vier Elemente gesprochen hat, habe ich mich erinnert daran, dass ich das mal in meiner Ausbildung auch hatte und dass es toll war. Mal doch mal ein Bild, in dem alle vier Elemente vorkommen. Also es bietet sich natürlich an, eine Landschaft zu machen, aber es kann auch ganz was anderes sein. Also Wasser, Erde, Luft und Feuer. Und wenn du das gemacht hast, dann spür doch mal hin, was dich heute am meisten anzieht. Vielleicht ist es das Feuer. Vielleicht ist es aber auch das Fließende. Und dann kannst du dich einfach ein bisschen näher damit befassen, beziehungsweise du kannst mehr davon in dein Leben reinholen. So, und jetzt kann ich dir noch was ganz Schönes erzählen und auch was Schönes empfehlen, was im allerweitesten Sinne auch zu dem Thema passt, zu dem Thema Natur, meine Natur, nämlich einen Workshop für Frauen im Garten meiner Weiblichkeit. Der wird am 19. bis 21. Juli stattfinden in Berlin. Das ist noch ein Weilchen hin, aber du kannst dich jetzt schon mal auf die Warteliste eintragen lassen, kannst jetzt schon mal, wenn du möchtest, dein Interesse bekunden und dann können wir telefonieren, wenn wir uns nicht schon kennen. Wenn dich das näher interessiert, du hörst etwas darüber in der Folge Ad 128, Mein Garten. Das werde ich jetzt hier auch verlinken und dann weißt du einfach ein bisschen genauer Bescheid, worum es überhaupt geht. Ansonsten werde ich auch noch ein paar andere Podcast-Folgen verlinken, die einfach zu dem heutigen Thema passen, nämlich die Ad 071, Wege finden, und die Ad 101, Ab in den Wald, und auch die Folge von der Raupe zum Schmetterling, weil da habe ich mit Lauretta ja auch drüber gesprochen. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, wenn dich da etwas angesprochen hat, wenn du denkst, das kann auch für andere interessant sein, dann empfehle doch gerne diese Podcast-Folge oder auch andere Podcast-Folgen weiter. Gib die Links weiter. Du kannst gerne auch abonnieren oder auch kommentieren. Das ist immer sehr schön, weil andere dann auch davon erfahren. Das ist einfach dieser Mechanismus im Algorithmus. Und worüber ich mich ganz besonders freue, ist, wenn du eine Rezension schreibst, wenn du wirklich etwas schreibst, darüber, was du eben erlebst, wenn du den Podcast hörst, diese Folge oder auch andere, was es dir bringt, wie du das findest und gerne bei Google oder iTunes oder Spotify. Das wird wirklich auch gelesen und das hilft zur Verbreitung des Podcasts. Und jetzt wünsche ich dir von ganz, ganz tiefem Herzen, dass die Folge gut in dir nachwirkt. Ich wünsche dir einen sehr schönen Frühling und Sommer, wenn du es jetzt aktuell hörst. Alles Liebe, alles Gute, eine gute Verbindung mit deiner Naturkraft. Und wenn du es gerade erlebst und es sich so anfühlt, als würde ein Riss durch dein Leben gehen oder du stehst vor einer Wand, dann hoffe ich, dass dich diese Folge sehr, sehr stark ermutigen kann. Alles Liebe, alles Gute, deine Petra. Tschüss.